Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für Thüringen. Mein Name ist Denny und ich freue mich auf eine pharmazeutisch-technische Assistentin aus Thüringen, die einen Abschluss als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin vorweisen kann, als Apotheken-Anja die sozialen Medien rockt und als Bundesvorsitzende des BVPDA auch Verantwortung für die Interessensvertretung ihrer Kolleginnen und Kollegen übernimmt. Herzlich willkommen, Anja Zierath.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Ich freue mich sehr. Sie sind geboren in Jena,
ja.
Wohnhaft in Jena. Irgendwie scheint Ihnen diese Stadt zu gefallen.
Also ganz in Jena wohne ich nicht mehr. Wir sind jetzt ein kleines bisschen an den Rand gezogen. Jetzt gehöre ich tatsächlich schon zum Saale-Holzland-Kreis, obwohl ich sozusagen zu Jena rüber gucke. Also 3 Schritte nach rechts stehe ich in Jena und 3 Schritte nach links stehe ich wieder im Saale-Holzland-Kreis. Aber ja, ganz nah der Heimat.
Wir werden gleich über Ihre Entwicklung sprechen und Ihr Tätigkeitsbereich bezieht sich nicht nur auf Jena, Thüringen, sondern auf ganz Deutschland. Gab es mal den Gedanken wegzuziehen oder sind Sie Thüringerin durch und durch und sagen, das ist hier, da will ich sein, das ist meine Heimat, da gehöre ich hin?
Genau, also ich bleibe wahrscheinlich, man soll ja niemals nie sagen, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich für immer in Thüringen bleibe.
Für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Thüringen kommen, warum sollten Sie unbedingt mal Jena gesehen haben?
Ach, Jena ist, glaube ich, schon einfach eine sehenswerte Stadt, weil es einfach so unterschiedliche, also wir sind ja wie in so einem Kessel, ne? Wir haben die Kernberge, wir haben die Natur, also wenn man raus will, geht man einfach den Berg hinauf und wenn man sozusagen wieder den Berg hinunter geht, dann ist man in einer jungen, frischen Innenstadt, in einer Studentenstadt mit viel Restaurants und Leben und ja, diese Mischung einfach aus Natur und Moderne. Das gefällt mir persönlich zumindest ganz gut.
Sie haben einmal in einem Interview gesagt, als gebürtige Thüringerin bin ich immer noch mit 2 Kindern, einem Mann und einem Hund in Thüringen zu Hause. Nun sagt man ja, die Hunde passen perfekt zum Herrschen oder zum Frauschen. Welche Rasse ist es denn bei Ihnen?
Ja, na gut, also ich weiß nicht. Das ist so eine kleine, kompakte französische Bulldogge. Ich bin unsicher.
Ich auch. Ich würde das Thema, das ist sehr glatt, das Eis, ich würde das nicht weiter betrachten. Sie haben als PKA begonnen.
Ja.
Wie kam es zu diesem Berufswunsch?
Also tatsächlich war die PKA-Ausbildung erstmal kein klassischer Berufswunsch in dem Sinne. Denn es war tatsächlich so, dass ich während meines Abiturs noch überhaupt nicht wusste, wo ich hin will. Ich war wirklich leider planlos. Ich wollte alles werden und nichts. Ich wusste nicht, wo meine Reise hingeht. Und dann habe ich während meines Abiturs einen Aushilfsjob in einer Apotheke in Jena bekommen. Und da habe ich so ein bisschen mit geputzt oder kleine Dinge erledigt, kleine Laufwege erledigt. Also solche Sachen. Und somit kam ich mit der Apotheke in Verbindung. Und ja, das Abitur lief und irgendwann war der Abschluss und dann hat mein Chef eigentlich mich gefragt, na sag mal, du bist jetzt schon seit 2 Jahren hier mit, irgendwie gehörst du schon mit dazu, mach doch eine Ausbildung bei uns oder ja. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und damals war es aber einfach familiär bedingt, dass ich tatsächlich aus rein finanzieller Sicht nicht erst die PDA-Ausbildung gemacht habe. Also ich hatte den finanziellen Background nicht, familienseitig, und habe mich deswegen für die PK-Ausbildung entschieden, um ja, sozusagen diesen Weg erstmal anzugehen und war dann aber auch gleich Feuer und Flamme. Also ich habe ja, war tatsächlich mit Klassenbeste, wurde da auch ausgezeichnet, habe meine PK-Ausbildung mit Bravour gemeistert und dann war aber auch für mich klar, ich will den Schritt noch weitergehen.
Das heißt aber rückblickend, wenn die PDA eine duale Ausbildung gewesen wäre und die Möglichkeit existiert hätte, zum Anfang bereits eine Vergütung zu bekommen, dann hätten Sie das gewählt.
Dann hätte ich das gewählt, ja. Tatsächlich ja.
Sind Sie der Meinung, dass die PDA-Ausbildung, auf die wir gleich kommen werden,
ja,
heute eine duale Ausbildung sein sollte?
Ich finde schon. Ob es dieses klassische duale Prinzip jetzt wieder bei der PK-Ausbildung, also so sicher nicht. Ja, nein, also so sicher nicht. aber dass es eine Möglichkeit geben muss, das praxisnah zu gestalten und aber auf jeden Fall, und das ist das Wichtigste, eine Möglichkeit geben muss, dass das Ganze finanziert ist, im Sinne von, ich bekomme als Auszubildender auch schon Geld während meiner Ausbildung. Das, wie gesagt, das war zu meinen damaligen Zeiten schon für mich nicht möglich, sozusagen. Aber heutzutage ist es gar nicht mehr möglich. Also du kannst als junger Mensch, es ist ja gar nicht machbar, außer Mama und Papa unterstützen dich. Ansonsten geht es nicht.
Das heißt, haben Sie eine kurze Zeit als PKA gearbeitet oder ging es direkt weiter?
Es ging tatsächlich direkt weiter. Also wir haben das dann so gemacht, dass ich die Spätdienste, die habe ich dann als PKA in der Apotheke übernommen. Und also eine kleine Zwischenzeit war, weil ich war ja quasi fertig und der neue Jahrgang fing noch nicht an. Also ja, eine kleine Spanne zwischendrin war ich nur PKA in Anführungsstrichen, weil diesen Beruf liebe ich trotzdem wirklich sehr, muss ich jetzt einfach mal sagen. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht.
Was macht Ihnen so toll, den Beruf?
Ich finde einfach diesen Gesamtüberblick wirklich so aus der allerersten Basis. Also, dass man halt wirklich mit den Bestellungen und den Rechnungswesen, also ich liebe sowas halt einfach auch, obwohl ich Mathematik nicht liebe, also das liebe ich gar nicht. Aber einfach so mit diesen Zahlen spielen und dafür sorgen, dass immer alles da ist und die sich auch zu kümmern, was wird da platziert? Was nehme ich mit ins Sortiment auf? Also ich fand das total toll, auch mit den Außendienstlern. Ich habe ganz lange sozusagen dann immer den Einkauf für die Apotheke gemacht und ich bin da richtig aufgegangen. Aber ich durfte halt nicht vor zum Kunden, zur Kundin, und das hätte ich am liebsten auch einfach gleich noch gemacht. Ne?
Was sollte eine Apothekenleitung machen, damit eine PKA, ja, also mit ihrem Beruf zufrieden ist, also dass sie sich entfalten kann in der Apotheke?
Also auf jeden Fall ein paar Freiheiten geben. Also mein Chef hat mir damals tatsächlich, obwohl ich ja quasi gerade erst fertig war da mit der PK-Ausbildung, sehr viele Freiheiten gelassen, dass ich eben mitbestimmen durfte, was kommt ins Sortiment, was wird in die Sichtwahl platziert. Wo platzieren wir es, wie platzieren wir es? Also da durfte ich mich schön ausleben, durfte auch über die Dekorationen mitentscheiden. Und das waren einfach halt schon Sachen, die ich unglaublich, da habe ich mich gut damit gefühlt. Ne? Also ich war jetzt nicht einfach nur die da irgendwelche grünen, blauen, gelben Kisten ausgepackt hat, um Gottes Willen, sondern ich habe halt auch entscheiden dürfen, was ist in den Kisten drin, und durfte das auch platzieren oder auch vorne die Freiwahl gestalten. Ne? Das fand ich total spannend, und da auch immer nach aktuellen Trends und Sachen zu gucken. Das ist natürlich nicht mit heute vergleichbar. Heute, ich würde mir ja wahrscheinlich alle möglichen TikTok-Videos und Co. angucken und da schauen oder auch so, was ist bei Instagram gerade Trend, und würde das dementsprechend. Früher hatten wir die Möglichkeit nicht. Was hatten wir gemacht? Wir hatten die Umschau geschaut. Ne? Was war da gerade so? Oder hat in andere Zeitungen geguckt oder hat auch mal eine Werbung geguckt und hat das dementsprechend dann platziert und dekoriert, und das kam immer super an, und da bin ich völlig drin aufgegangen.
Können Sie nachvollziehen, warum die Zahl dieses Berufs kontinuierlich sinkt?
Also irgendwie nicht so richtig. Ich finde es wirklich einen tollen Beruf. Also das macht echt Spaß. Nein. Also ich kann es leider nur mit Nein beantworten, weil ich finde es wirklich einen guten und einen wichtigen Beruf. Vielleicht hat es wirklich, klar, na doch, wenn ich so drüber nachdenke, die ein oder andere Apotheke gönnt sich ja einfach gar keine PKA mehr, ne, sondern die lassen die PDAs die Aufgaben mit übernehmen, was ich nicht sinnvoll finde. Also ich finde, ich spüre das manchmal in den Apothekenteams auch. Dort, wo eine PKA wirklich den ganzen Tag für diese Aufgaben verantwortlich ist, da läuft das auch alles runder und glatter, als wenn ich immer zwischen meinen Patientenkontakten im Handverkauf versuche, so etwas nebenbei zu machen. Das funktioniert nicht gut, auch wirtschaftlich nicht gut. Ja? Also ich muss die Zeit haben, mir die Angebote rauszuschauen, zu vergleichen, zu planen, auch wenn es darum geht, Winterbevorratung zu machen etc. Das mache ich nicht mal eben kurz zwischen zwei Rezepten und einer Rezeptur und dann überlege ich mir das noch. Das funktioniert nicht. Aber ich denke, dass halt hier und da vielleicht heutzutage, klar, die Apothekeninhaber und Inhaberinnen müssen auch aufs Geld schauen, müssen auch wirtschaftlich denken und denken vielleicht manchmal leider, dass da gespart werden könnte.
Wenn ich Sie so höre, diese 3 Jahre Ausbildung, Sie haben es schon erklärt, wie Sie dazugekommen sind und warum es bei Ihnen notwendig war. Rückblickend, eine verlorene Zeit ist das für Sie nicht, weil man könnte ja sagen, Mensch, warum nicht gleich PDA?
Genau, nein, überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Mir hat die Ausbildung zur PKA so viel Spaß gemacht. Bin dann immer mit meinen kleinen, klapprigen, alten Opel Corsa bis nach Gera gefahren. Dort war die Berufsschule. Und also ich liebe alles, alles an der Ausbildung. Manche Dinge, na klar, die habe ich vielleicht umsonst gemacht. Wir hatten zum Beispiel einen Schreibmaschinenkurs. Das ist sicherlich etwas, was ich heute nicht mehr brauche. Wobei, ich kann gut und schnell auf der Tastatur am Computer tippen. Ja, also, aber ich meine nur, sicherlich waren Sachen dabei, die sind jetzt nicht mehr zeitgemäß in dem Sinne, ja, aber also wirklich, das ist keine verlorene Zeit, im Gegenteil, dieses von der Pike auflernen, ich würde es sogar, ja, es ist zu zeitaufwendig und zu preisintensiv, aber theoretisch, ich würde es eigentlich jedem empfehlen.
Das heißt aber, die Antwort auf die Frage, ob die PK-Ausbildung Ihnen dann eben auch geholfen hat in der PD-Ausbildung, kann man ja dann nur mit...
Ja. Das auf jeden Fall. Das habe ich auch wirklich richtig doll gemerkt. Als ich dann die PDA-Ausbildung angefangen habe, war ich dann jetzt natürlich schon ein bisschen jetzt vom Klassenaltersdurchschnitt etwas die Mutti in der Klasse. Einfach weil ich ja erst das Abitur, dann die PKA noch 3 Jahre. Und ich hatte aber zu ganz vielen Dingen einfach schon das volle Verständnis. Ich wusste doch, wenn wir über Arzneimittelgruppen gesprochen haben und dann haben die Lehrer ja schon auch immer und Lehrerinnen versucht, dann auch Produktnamen mit ins Spiel zu bringen. Ich wusste doch, wie sieht die Packung aus, wo steht das? Ich wusste dann gleich und konnte dadurch auch bildhaft besser lernen. Also wenn manchmal habe ich einfach Wirkstoffgruppen oder verschiedene Dinge daran, weil ich einfach ein Bild dazu hatte. Ich wusste, das steht dort und damit ist das. Also mir ist das unglaublich leicht gefallen tatsächlich. Ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich hatte Schwierigkeiten mit Chemie. Oh je, darf man glaube ich gar nicht sagen als PDA. Aber alles, was Arzneimittelkunde und Co. betraf, ich hatte überhaupt keine Probleme. Ich brauchte nicht mal lernen, das stimmt jetzt nicht. Aber das war wirklich, wirklich einfach für mich und das hat mir richtig viel geholfen.
Sie waren dann, um die Ausbildung so ein bisschen plastisch zu machen, 2 Jahre an der Schule. Das mussten Sie irgendwie finanzieren und dann gab es dieses halbe Jahr Praktikum. Was kann in der schulischen Ausbildung so aus Ihren Erfahrungen, wir haben natürlich ganz unterschiedliche Schulen mit ähnlichen Konzepten, aber unterschiedlichen Lehrkräften. Was kann in der schulischen Ausbildung aus Ihrer Sicht besser gemacht werden? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sagen, naja gut, so viel Chemie muss es vielleicht nicht sein. Nein, aber gibt es da Dinge, die aus Ihrer Sicht jetzt so mit dem Blick aus Ihrer Erfahrung besser gemacht werden können?
Also ein paar werden ja schon besser gemacht, weil ich mich natürlich jetzt durch das Amt als Bundesvorsitzende natürlich auch beim BVPDA natürlich auch schon mit den neuen Lehrplänen und so, da wird man ja auch mal konfrontiert, spricht mit Lehrer und Lehrerinnen und wenn ich da schon mal abgeglichen habe, dann habe ich ja schon gesehen, oh, da hat sich schon vieles getan, auch mit der PDA-Novellierung 2023. Denn früher muss ich jetzt schon sagen, das klingt ja jetzt, als ob ich in der Steinzeit die Ausbildung gemacht habe, aber wenn wir sozusagen die kommunikativen Sachen, wie gehe ich in ein Beratungsgespräch rein, wie mache ich ein Beratungsgespräch, was erzähle ich dazu? Das war bei uns ein ganz, ganz kleiner Teil, ein viel zu geringer Teil. Das ist heute schon viel besser. Und das war natürlich noch sehr, naja, wir standen dann halt an einem Tisch und mit selbstgepatzelten Packungen. Und Plakaten. Also das ist ja nicht das, wie ich das jetzt heute in die Realität umsetzen kann. Das geht schon auch. Also diese Rollenspiele, die wir da gemacht haben, das war schon schön. Aber das war eben so weit weg von der Realität.
Und auch nicht spannend.
Und das war schwierig. Ne? Also ich habe dann lieber die Rollenspiele sozusagen dann in der Apotheke dann mit meinen Kollegen und Kolleginnen, die mich da immer viel unterstützt haben. Wie gesagt, ich durfte dann nachmittags sozusagen in die Apotheke zurück. Weil ich ja PKA die Ausbildung fertig hatte und ich bin da einfach gerne, ich bin einfach freiwillig und gerne nach dem Schulunterricht in die Apotheke und auch am Wochenende in die Apotheke und habe dann viel gelauscht oder eben dann die Themen, die wir gerade im Unterricht hatten, mit meinen Kollegen bin ich die durchgegangen und habe lieber da die Rollenspiele in live Szene sozusagen, ohne dass ich jetzt, ich durfte nicht beraten, nein, aber ich konnte es in einer Live-Umgebung. Das finde ich ja so toll. Es gibt ja so richtig coole PDA-Schulen. Ich lerne die ja jetzt gerade alle so kennen, weil ich überall rumkomme. Und das sieht ja aus wie eine Apotheke. Das ist ja total toll. Das ist ja total toll. Dann kann ich in der Schule in einer kleinen Mini-Apotheke stehen und kann wirklich unter echten Bedingungen, weil das ist wichtig. Das ist wichtig für den Kopf, wenn jemand mit 16 eine Ausbildung anfängt und blöd gesagt noch nie eine Apotheke war. Ne? Also das kann ja durchaus sein, ja? Also das ist ja auch nichts Schlimmes, aber das ist so, ja, was ist das alles, über was wir da reden? Freiwahl, Sichtwahl, Backoffice, was machen die? Also allein dieses räumliche Verständnis und allein auch dieses, ja, von den Produkten her, dieses Verständnis, ich glaube, das ist viel einfacher, wenn man in so einer Lernapotheke, ja, in der Schule, das finde ich richtig, richtig schön. Das war eben bei uns noch nicht ganz so.
Der Verband in Baden-Württemberg hat ja das Modell der PTA-Patenschaften entwickelt. Dort ist ja so angedacht, dass man während dieser theoretischen Ausbildung auch eben mal in die Apotheke reinschnuppern kann und manche Sachen vielleicht auch aus der Bildung in die Praxis transformieren kann, so nebenher. Ich hatte immer Sorge, dass das vielleicht für die Schüler etwas belastend wird, wenn man immer nach dem Unterricht, der vielleicht ja auch nicht ganz so entspannend ist, dann auch noch in die Apotheke kann. Aber wenn ich Sie so höre, ist das eigentlich ein ziemlich gutes Modell. Dann nochmal in die Apotheke, ich habe eine Transformation, sehe, was ich wirklich mache. Nicht jede Apotheke hat ja so eine, nicht jede Schule hat so eine Ausbildungsapotheke. Das ist eigentlich ziemlich ideal, wenn es da die Möglichkeiten gibt und sich Apotheken finden und die PTA frühzeitig binden.
Also ich finde dieses Modell wundervoll. Ich habe mich auch schon mit der Frau Barisch ganz viel darüber unterhalten. Also ich würde Schnips machen und dann würde es das in ganz Deutschland geben. Ich finde das toll. Ich finde das ein wirklich gutes Projekt. Das wird sicherlich vielleicht nicht für, das kann schon, ich verstehe die Sorge, die Sie gerade angesprochen haben, dass das vielleicht auch für junge Menschen überfordernd sein kann. Ich glaube aber im Großen und Ganzen, man muss natürlich dazu dann auch die Ausbildung einfach verlängern. Also da, so wie ich es gemacht habe, diesen Stress, den ich da erlebt habe, den habe ich positiv erlebt, weil ich so ein Mensch bin, der einfach von früh bis abends auch gerne was zu tun hat. Und weil ich ja aber die PK-Ausbildung hatte und dann eben einfach viele Dinge schon vorwissen. Wenn ich jetzt mal mir meine PK-Ausbildung wegdenken würde, dann ist das auf die kurzen 2 Jahre gesehen schon viel. Das muss ich gestehen, dann ist das schon viel, weil ich war ja dann auch schon deutlich älter. Also mit jedem Lebensjahr wird man ja auch, ist ja logisch, ne? Also hat man da einfach auch, kann man viel länger, was heißt viel länger arbeiten, aber man hat einfach mehr Power so für den Tag. Das kippt, glaube ich, wieder ab einem bestimmten Alter dann. Aber ich weiß jetzt so auf die Altersgruppe bezogen. Und ich glaube aber, wenn man die Ausbildung ein bisschen strecken würde, verlängern würde und dann wirklich diese Möglichkeit der Patenschaft oder eben, wie gesagt, nicht eine richtige Dualausbildung, nicht die klassische Dualausbildung, aber so mit Blockunterricht. Und ich bin dann phasenweise, ich habe mehr diesen Bezug zur Apotheke. Das ist wirklich einfacher, um das alles zu verstehen. Und das ist ja auch wirklich wahnsinnig viel geballtes Wissen, was wir da in den 2 Jahren in der Theorie haben. Das ist ja wirklich, das ist ja nicht ohne. Also so eine PDA-Ausbildung, da muss ich wirklich auch wirklich einiges lernen. Ne? Chemie ist jetzt das eine, aber es ist ja wirklich auch im Arzneimittelbereich. Das sind ja unglaublich viele Arzneistoffe und Wirkstoffgruppen und Co. Und dieses bildhafte Lernen, weil ich es einfach irgendwo praktisch miterleben kann, ich glaube, dass das wirklich viel bringt. Also ich bin ein großer Freund dieser Patenschaften.
Wunderbar. Das wird auch bald in Thüringen umgesetzt. Also wir haben intensiv mit den Schulen darüber gesprochen, wie können wir das machen. Und Super. Wir hatten das Thema Teilzeitausbildung. Da sagen manche Schulen, ja, wir haben nur eine Klasse. Ich kann nicht eine Klasse Teilzeit, eine Klasse Vollzeit. Dann fliegt mir die Vollzeit um die Ohren. Und dieses Patenschaftsmodell wird umgesetzt. Wir haben uns da Kammerverband verständigt, dass der Verband das umsetzen wird, weil es eben im Verband entwickelt wurde. Haben aber die Listen gesehen, die Arbeit, die dort in Baden-Württemberg gemacht wurde. Das ist ganz fantastisch. Das wird nicht sofort alles ausgeschüttet und jeder macht das, aber vom Konzept her ist es auf jeden Wahnsinn. Fall richtig, um die Praxis reinzukommen.
Super.
Ihr praktisches halbe Jahr, was sich dann nach der schulischen Zeit anschließt, in einer Apotheke. Und ich nehme an, das war für Sie relativ entspannt, weil Sie kannten alles. Es war alles, also Sie haben das genossen, das halbe Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also das war tatsächlich kein Stress. Der einzige Stress war eigentlich die ganzen Dokumentationen, die man da so machen muss.
für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die eine Praktikumsstätte suchen oder vielleicht auch für die Kollegen, Apothekerinnen und Apotheker, die ja denken, wie kann ich eine gute Praktikumsstätte sein? Was macht denn gutes Praktikum aus?
Also es ist auf jeden Fall eine gute Organisation, denn nicht jeder meiner Praktikanten oder Praktikantinnen wird ja von sich aus gleich und sofort immer gut organisiert sein. Also ne, manche sind so einfach vom Typ her und die haben dann selber auch schon so. Aber genau, das muss gut organisiert sein, damit einfach nicht zu viel Leerlauf und Frust einfach auch entsteht. Ne? Also da, und da müssen auch schöne Aufgabengebiete her. Genauso wie auch die simplen, also um Gottes Willen, ne? Also dieses Verhältnis halt einfach, ne? Weil manchmal erlebe ich das tatsächlich und das ist nie aus böser Absicht, sondern einfach nur, die Apotheken sind unterbesetzt, es herrscht Personalmangel. Und dann ist vielleicht ein super stressiger Tag, viele Kollegen sind krank geworden und man hat an dem Tag dann vielleicht mal keine Zeit für seinen Praktikanten, Praktikantin. Das kann ja jedem passieren, aber genau für solche Notfallsituationen brauche ich so einen kleinen Leerlaufplan. Was kann mein Praktikant, meine Praktikantin in der Zeit vielleicht Schönes erarbeiten, machen, tun, wo ich ihn mal alleine lassen kann? Also natürlich nicht in der Zeit einfach selber Kundenrezepturen herstellen, nein. Aber es gibt ja ganz viele andere spannende Dinge in der Apotheke. Und wenn ich halt einfach, heutzutage sind ja auch so viele Sachen mehr möglich, ne? Allein schon durch diesen ganzen Social-Media-Bereich, ne? Mal vielleicht einen schönen Beitrag erarbeiten oder, also einfach nur um diese Leerlaufphasen, ne? Nur um die zu überbrücken, weil sowas ist nämlich, glaube ich, was schnell Frust schafft, ne? Für junge Menschen auch, die sich dann denken, ja, jetzt sitze ich hier rum, weiß nicht, was ich machen soll, keiner hat gerade Zeit für mich. Und ansonsten ist es eigentlich nur dieses, Das wirklich halt so trotzdem die Gespräche auch auf Augenhöhe. Mein Praktikant kann noch nicht das Wissen haben, was ich habe, aber ich muss es ihm auch nicht jeden Tag deutlich machen, dass ich hier der Oberhäuptling bin. Deswegen einfach diese Gespräche auf Augenhöhe, empathisch sein und bei Fehlern auch einfach konstruktiv drüber sprechen, wie kann man das machen. Also einfach so dieses Betriebsklima, dieses, dass man sich offen und herzlich empfangen fühlt und nicht irgendwie in einer kleinen Ecke kauert und oh, irgendwie hat keiner Zeit für mich. Ich glaube, sowas frustet uns einfach.
Frau Zierhardt, Ihr Werdegang ist klar. PKA, PTA, jetzt fehlt noch das Pharmaziestudium. Wann kommt das? Mal drüber nachgedacht?
Ich hatte mal ganz kurz drüber nachgedacht, aber da haben wir ja wieder die Chemie. Das ist so ganz schlecht, okay. wenn man Pharmazie studieren will und mag Chemie nicht. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Kombi.
Nein, ja. Aber Thüringen ist ja sehr, sehr froh, dass er mit Ihnen so eine engagierte PTA hat und deswegen passt das. Ich glaube, es ist ja auch eine lange Zeit, dann letztendlich 5,5 Jahre, die Sie da investiert haben. Ja. Und gehen ja in diesem Beruf auf. Das zeigt ja auch Ihr Engagement in dem Bundesverband der PTA. Vielleicht ganz zum Anfang, seit wann gibt es diesen Verband? Ich glaube, seit 1980.
Genau.
Und was sind so die Kernaufgaben?
Die Kernaufgaben sind auf jeden Fall, dass man das Berufsbild der PDA in die Öffentlichkeit trägt, dass man aber auch die Stimmen der PDA gegenüber halt Wirtschaft und Politik halt klar macht. So ein bisschen, dass das Ohr nach außen ist, aber auch die Stimme nach außen ist. Also das Ohr für die PDA, dass wir einen Ansprechpartner haben, aber dass wir eben auch die Meinung und die Interessen auch gegenüber der Politik vertreten.
Wie ist der Verein strukturiert? Es gibt eine Geschäftsstelle, es gibt einen Vorstand, es gibt, glaube ich, Regionalgruppen in jedem Land. Wie groß ist der Vorstand? Vielleicht könntest du so den Verein so grob vorstellen.
Also wir haben die Geschäftsstelle in Saarbrücken, da haben wir unsere Geschäftsführerin, die Bettina Schwarz, und die wird dann noch unterstützt von der Katja. Und beim Vorstand haben wir es jetzt sozusagen, das ist ja tatsächlich neu, davor war es ja ein Interimsvorstand und davor war auch alles anders, aber jetzt sozusagen seit letztem Jahr November gibt es die Bundesvorsitzende, also in dem Fall mich, es gibt eine stellvertretende Vorsitzende, das ist die Ute Jobes, und es gibt noch sozusagen die Schatzmeisterin, gehört ja zu einem Vorstand im Verein immer noch mit dazu, das ist die Hedda Freiermuth Köhler, und das war es dann eigentlich schon. Also wir sind tatsächlich im Vorstand nur zu dritt plus die Geschäftsstelle. Und wir sind natürlich immer froh über sozusagen in ganz Deutschland, über unsere aktiven Mitglieder auch, die halt auch mal Aufgaben mit übernehmen, auch Aufgaben mit nach außen tragen. Aber so das Große, das sind wir fünf.
Und wenn ich jetzt Mitglied in diesem Verein werden will, wo kann ich mich hinwenden? Gibt es eine Internetseite? Soll ich mich an die Geschäftsstelle wenden? Wie funktioniert das?
Also sind grundsätzlich alle Wege möglich. Genau, also wir haben eine Homepage, da kann man beim BVPDA schauen, da kann man die Mitgliedschaft beantragen. Man kann uns natürlich gerne und jederzeit auch eine E-Mail schreiben, das geht natürlich auch. Dann schicken wir das Formular auch gerne zu. Genau, also das ist eigentlich ganz, ganz einfach.
Wie viel PDA gibt es denn überhaupt bundesweit?
Oh, ich habe jetzt die ganz aktuelle Zahl, also um die 68.000, aber ich habe jetzt nicht auf
ist
die PDA genau.
Auf jeden Fall.
Sehr beeindruckend. Aber und trotzdem ist es aber so, obwohl es 68.000 sind, ist es ein Mangelberuf. 2023 von der Arbeitsagentur als Mangelberuf eingestuft. Das fasst man kaum, aber na klar, auf die Anzahl der Apotheken und ganz deutschlandweit gesehen. Und wir wissen ja auch, jede Apotheke braucht ein paar PDA mehr. Ist das schon eine große Zahl, aber sie müsste in der heutigen Zeit sogar noch größer sein.
In jedem Berufsverband gibt es auch mal unruhige Zeiten. Offensichtlich gab es die so rund um 2022. Es gab wohl, so steht es in der Presse, Differenzen über die zukünftige Ausrichtung des Verbandes. Nun will ich nichts über die Differenzen wissen, aber was ist denn jetzt die zukünftige Ausrichtung des Verbandes, wenn es nach Ihnen geht? Wo steht denn Ihr Verband in 5 Jahren?
Ja, in 5 Jahren, da bin ich dann quasi nicht mehr im Amt. Nein, Spaß. Ich bin auf 4 Jahre gewählt.
Aber Sie könnten wieder gewählt
werden.
Das ist nicht begrenzt irgendwie.
Nein, okay. Ich könnte wieder gewählt werden. Nein, es war nur ein kleiner Spaß. Ja.
Dann also,
Mach mal in vier Jahren, genau. Also ich muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich wirklich ein komplett ungeduldiger Mensch leider. Und dafür, was ich gerne alles wollen würde, ist ja noch gar nicht genug passiert. Aber ich muss auch lernen, ich habe ja früher noch nie berufspolitisch gearbeitet. Und ich musste jetzt tatsächlich in diesem Jahr erstmal lernen, dass man in der Politik Zeit und Geduld braucht. Wie mit einem Kind. Jetzt habe ich zum Glück 2 Kinder. Ich habe Erfahrung. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass halt beruflich habe ich bis jetzt ja eigentlich so gelebt. Ne? Ich wollte was, ich habe es gemacht. Ich wollte was, ich habe es gemacht. Es wurden ein Stein im Weg gelegt. Wir haben es anders gemacht. Also, aber es ist ja immer was passiert. Ne? Und jetzt ist halt so, man will was machen. Und es ist aber so unglaublich mühsam, an die entscheidenden Stellen zu kommen, Gespräche aufzunehmen, dass sich was tut. Oh. Also von daher, ich will nur sagen, bin ich mir jetzt gerade unschlüssig, wie ich diese Frage beantworten möchte. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass wir es in diesen 4 Jahren schaffen, mehr Sichtbarkeit für die PDA zu schaffen, diesen PDA-Beruf auch so attraktiv zu gestalten, dass wir endlich wieder Nachwuchs bekommen. Ob das in 4 Jahren zu schaffen ist, die Ausbildung dahingehend so optimal zu verbessern, das befürchte ich halt. Deswegen sage ich, ne, wie soll ich antworten? Ich würde gerne das eine antworten und weiß, die Realität sieht manchmal anders aus. Aber die PDA-Ausbildung muss attraktiver werden, damit wir aus diesem Nachwuchskräftemangel rauskommen. Und der PDA-Beruf an sich muss aber auch aufgewertet werden, weil wenn wir das nicht schaffen, uns wandern gerade ganz viele PDA ab, und zwar aus der Branche ab. Nicht innerhalb der Apotheken, dass jetzt alle PDA einfach nur sagen, ach Mensch, na, dann arbeite ich eben in einer anderen Stadt oder, sondern die gehen ganz raus. Die gehen ganz raus, die wechseln die Branche, und das ist ein Alarmzeichen für mich. Weil wenn jemand die Berufsbranche wechselt, obwohl doch eigentlich, also ich, klar, vielleicht hat auch jemand einfach nur den Beruf gelernt, weil er nichts anderes wusste. Aber es ganz viele, da bin ich mir wirklich ganz sicher, haben den Beruf gelernt, weil sie ihn toll finden, weil sie es spannend finden, weil sie es abwechslungsreich finden, weil sie eigentlich lieben, was sie da tun. Also warum wechseln die dann die Branche? Und diese Probleme, die ich jetzt natürlich noch mehr denn je halt mitbekomme durch dieses Amt im Bundesverband, die Probleme sind sehr vielseitig, haben auch viel immer mit dem allgegenwärtigen Wort der Wertschätzung zu tun, ja, haben aber auch viel mit finanziellen Dingen zu tun, haben aber auch viel mit Verantwortungsbereichen zu tun. Und das sind halt einfach so Sachen, da müssen Stellschrauben nachgestellt werden, weil ich weiß sonst nicht, wie die Zukunft in 4 Jahren aussieht, wenn uns noch mehr von den 68.000 verloren gehen.
Die Bedenken teilen wir sehr. Wir kommen auch sofort nochmal darauf zu sprechen, weil Sie ja nicht nur ein Problem benennen, sondern eben auch immer versuchen, Lösungen aufzuzeigen. Aber vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Es gibt ja im Apothekenbereich auch eine Gewerkschaft, ADEXA. Und auch dort gibt es eine Berufsgruppe der PDA, die dann eben auch gewerkschaftlich vertreten werden. Und offensichtlich gibt es da auch inhaltliche Auseinandersetzungen. Gibt es dann also zwei Verbände für dieselbe Situation? Gibt es dann, ist das eine problematische Situation oder sind die Bereiche klar abgegrenzt? Das eine ist mehr so das Tarif, das andere ist mehr so das Berufsbild. Wie arbeitet man zusammen?
Also das war mir tatsächlich ein ganz großes Anliegen, dass wir zusammenarbeiten. Also ich sehe überhaupt kein Problem in Gewerkschaft und Interessenverband. Also es sind auf der einen Seite zwei unterschiedliche Paar Schuhe, auf der anderen Seite können diese unterschiedlichen Paar Schuhe aber auch zusammenlaufen, weil wir haben trotzdem ganz viele Gemeinsamkeiten. Ne? Die Schnürsenkel sind gleich. Ja? Also wir haben ganz viele tolle Gemeinsamkeiten und wir haben ja das Gespräch jetzt auch aktiv aufgenommen. Ich bin ja auch auf den Herrn May von der ATEXA zugegangen, habe auch gesagt, ich finde das einfach toll. Wir haben beide den Wunsch sozusagen, also sowohl die ATEXA als auch der BVPDA, dass es den PDA-Beruf weiter gibt, dass der PDA-Beruf attraktiv ist, dass der PDA-Beruf bekannt ist. Und warum sollen wir dann nicht gemeinsame Wege auch gehen, um dieses große Ziel, dass es kein Mangelberuf mehr ist, ne? Um dieses große Ziel zu erreichen, finde ich, muss man alle Kräfte und Ressourcen bündeln, die es nur irgendwie gibt. Und deswegen wollen wir auch, haben wir uns ja vorgenommen, haben wir auch schon eine Pressemitteilung rausgegeben, wollen ja ADEXA und Berufsverband BVPDA gemeinsame Wege gehen.
Das ist doch die perfekte Überleitung. Die Pressemitteilung ist überschrieben, PDA braucht neue Perspektiven. Und dort heißt es, dass man eine zukunftsorientierte Strategie erarbeiten will, um die Vorortapotheke interessanter, attraktiver, lukrativer zu machen und ein PDA-Beruf so aufgewertet und gestärkt werden. Ich habe bei der Pressemitteilung gedacht, das ist aber jetzt gerade ein bisschen spät, weil die Ausbildungsordnung ist ja gerade geändert worden. Und ja, alle Experten sagen, also das dauert halt ein Stück, bis die wieder aufgemacht wird.
Aber dann ist es so. Dann dauert es halt ein Stück. Also da bin ich ja ganz, ich weiß auch nicht, es nützt ja nichts. Ne? Es sind halt einfach bei der Novellierung 2023, da sind viele tolle Sachen geschehen und es ist aber noch viel Luft nach oben offen gelassen worden. So. Und diese Luft müssen wir halt jetzt trotzdem irgendwie noch reinholen, abdecken, wie auch immer. Und wenn das eben dauert, dann dauert das eben.
Können Sie für den Begriff Luft noch so ein paar Bilder erzeugen? Also wo Sie sagen, das ist wirklich ein Problem oder das hätte ich anders gemacht, wenn ich alleine hätte die Ausbildungsordnung schreiben dürfen?
Also wie gesagt, grundsätzlich geht es mir auf jeden Fall um die Verlängerung der PDA-Ausbildung und auch wirklich um das Finanzielle. Das auf jeden Fall. Dass sowas nicht einfach, das kann man nicht einfach aus den Ärmel schütteln. Ne? Wo kommt das Geld her? Wer bezahlt das? Also das ist jetzt nichts, was man jetzt hier einfach so, ich würde das jetzt so machen. Ich bin da auch nicht naiv, dass ich jetzt halt denke, sowas muss doch möglich sein. Aber am Ende doch, sowas muss möglich sein. Es müssen halt nur Wege gefunden werden. Und die lassen sich finden, wenn wir alle gemeinsam unsere Köpfe zusammenstecken. Und dann findet sich das eben leider noch nicht 2025 und dann findet sich es auch vielleicht noch nicht 2026. Aber wenn wir nicht irgendwann anfangen, dann haben wir 2030 und es hat sich immer noch nichts geändert, dann bringt es gar nichts.
Verstehe ich. Das Thema Verlängerung, glauben Sie, dass das in dem Berufsstand der PDA Zustimmung findet? Weil es bedeutet ja dann länger, ich bin dann eben später am Arbeitsmarkt. Das bedeutet, es würde auch erstmal den Mangel verschärfen. Also ich verstehe die Intention zu sagen, das ist so viel Inhalt und das ist so viele Wirkstoffe. Das geht sich in 2,5 Jahren einfach nicht gut aus und deswegen muss verlängert werden. Aber glauben Sie, dass der Berufsstand der PDA sagt, das ist völlig okay, wir würden gern, wenn die finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, das halbe Jahr länger machen?
Also am Ende, ich kann ja jetzt nicht alle 68.000 PDA persönlich fragen, aber im Großen und Ganzen für einen jungen Menschen, der jetzt, also ich bin jetzt 16 und entscheide mich für die Ausbildung, das ist dann wirklich, ich glaube nicht, dass das ein Ausschlussargument ist, wenn jetzt jemand, ob jetzt jemand sagt 2,5, 2,6 oder 3 Jahre. Das ist und das ist auch, sage ich mal, wir reden jetzt hier wirklich nur von 4, 5 Monaten. Das ist jetzt, nee, Quatsch, warte mal, das Jahr hat ja 12 Monate. Gut, sehen Sie, Mathematik haben wir auch noch so ein Problem. Aber das ist ja jetzt, sage ich mal, nichts, was jetzt extrem die Situation verschärft. Von daher, nö, ich glaube, sowas würde gut angenommen werden, wenn es finanziert ist.
In der Meldung heißt es weiter, für ausgebildete, engagierte PDA braucht es bundesweit einheitliche und höher qualifizierte Weiterbildung. Nun ist das mit dem Begriff Weiterbildung so im medizinisch-pharmazeutischen Bereich, da ist es so ein bisschen besetzt durch die Heilberufe und Gesetze und die Apotheker bzw. der Ärzte haben dann eine Weiterbildung. Was konkret stellen Sie sich da vor oder was ist der Hintergrund dieses Satzes? Also was wollen Sie erreichen?
Genau, also ist tatsächlich auch, also das jetzt konkret aufzuführen, ist natürlich immer schwierig. Was wollen wir erreichen? Wir wollen halt, dass eine PDA sich weiter qualifizieren kann mit Mehrwert. Aktuell ist es so, ich kann zum Beispiel eine Fach-PDA Dermopharmazie oder Ernährungsberatung oder so in die Richtung. Oder ich kann ja auch in Schmalkalden, bleib mal wieder bei Thüringen, ja, Pharmazieökonomin werden. Aber die Frage ist halt, was nützt es mir hinterher? Ich habe ganz viele tolle Apothekeninhaber und Inhaberinnen, die sowas eben auch wirklich werten und wertschätzen, ja. Und diese PDA darf dann eben mit entsprechender Qualifizierung vielleicht irgendwas mehr oder irgendwas und bekommt es vielleicht sogar finanziell vergütet. Aber es gibt ganz viele, die interessiert das einfach gar nicht. Und man muss gewisse Weiterbildung muss man für sich selbst machen. Da bin ich ganz grundsätzlich der Meinung. Also nicht jede Weiterbildung oder nicht jede, also nicht alles muss von meinem Chef bezahlt werden, weil ich muss Dinge auch für mich wollen und tun und machen. Das müsste für mich sogar wirklich Gesetz sein, Regel sein. Gerade in dieser Branche, ne, so wie es ja für Apotheker und Ärzte auch ist, müsste es das tatsächlich auch für PDA geben, weil ich kann in diesem Beruf tatsächlich nicht auf der Stelle stehen bleiben. Es kommen immer wieder neue Arzneimittel, Arzneistoffe. Auch beim Thema Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, selbst da ändert sich ja mal was, weil man über die Laufe der Jahre einfach feststellt, ne, dass da Probleme aufgetreten sind oder wie auch immer, ist auch egal. Alles, was Arzneimittel und Arzneimittelberatung betrifft, und da gehört auch der ganz normale OTC-Bereich dazu, da muss ich mich weiterbilden. Und genauso auch in der Rezeptur, da muss ich mich weiterbilden. Aber es gibt ja auch bestimmte Sachen, die gehen wirklich über eine normale Wissensauffrischung hinaus. Ja, also Wissensauffrischung, genau, das ist vielleicht eine schöne Abgrenzung. Das ist etwas, das muss ich für mich selber tun. Aber wirklich eine Weiterqualifizierung, die mache ich ja auch ein Stück weit für das Unternehmen. Das Unternehmen Apotheke, ne? Das profitiert ja auch davon. Und wenn das Unternehmen Apotheke davon profitiert, ich möchte doch, das möchte eigentlich wahrscheinlich jeder Mensch, möchte irgendwie in seinem Berufsleben auch gerne mal ein kleines Karrieretreppchen hochklettern. Ja? Und das bleibt mir als PDA eben immer so ein bisschen verwehrt. Ne? Ich kann keine weiterführende Weiterbildung machen, die mich ein Treppchen nach oben steigen lässt. Das heißt nicht, so wie Herr Lauterbach sich das mal vorgestellt hatte, dass deswegen jetzt hier eine PDA so ein kleiner Apotheker ist, nein, um Gottes Willen, ne? Sondern wirklich einfach, dass auch eine Entlastung, das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig für den Apotheker, Apothekerin da ist, dass man sagen könnte, meine PDA, die hier speziell weitergebildet wurde, der kann ich einzelne Verantwortungsbereiche übergeben, die sie auch mal nicht unter Aufsicht macht, sondern unter Verantwortung, so wie es auch bei dem Fortbildungszertifikat gedacht war. Und in diese Richtung überlegen wir, denken wir, wollen wir gerne Gespräche aufnehmen. Ja? Haben wir auch schon Gespräche mit der Politik aufgenommen? Einfach um auch mal zu hören, ja, was ist denn, was denken die sich auch? Ist denn der Unterschied bekannt? Es will ja, wie gesagt, dieses Apotheke-Leid oder dieses Apotheke ohne Apothekerin, ne? Also sowas gibt es ja für uns gar nicht. Das haben wir auch immer, da haben wir uns ganz klar dazu positioniert.
Aber können Sie verstehen, dass das manchmal mitschwingt, auch wenn Sie es nicht sagen?
Ja, weil ich habe das ehrlich gestanden die Tage erst gemerkt, muss ich gestehen. Ich war auf einer Jahrestagung von Apotheker und Apothekerinnen, also das war so eine Beratungsgruppe, und da ging es auch so um das Thema, und dann kam auch gleich eine Stimme aus dem Publikum, ja, wenn es jetzt hier Weiterqualifizierung für PDA gibt und dann braucht es irgendwann keinen Apotheker mehr. Ne? Kam sofort so und ich denke dann ja auch immer so drüber nach, und weil ich für mich persönlich sage immer, hä, dass der, also, echt? Ich verstehe gar nicht. Ne? Apotheker braucht es doch immer, egal ob meine PDA eine Weiterqualifizierung macht oder nicht. Aber ich versuche ja trotzdem immer diesen Gedankenweg auch mitzuspinnen. Ich vergleiche vielleicht zu viel mit anderen Bereichen, wo das nie ein Problem ist. Zum Beispiel die MFA oder die ZFA, die sich weiterqualifizieren können in kleinen Bereichen, wo sie mehr Aufgaben bekommen und auch mehr Vergütung bekommen, wo sie zum Beispiel jetzt die MFA, ne, da gibt es so die MFA Plus, ne, oder bei der ZFA, die dann die Zahnreinigung machen darf. Ne. Und deswegen braucht es doch immer den Zahnarzt und den Arzt. Also da gäbe es nie eine Diskussion, dass es diese beiden nicht mehr braucht. Und ich für mich sehe das genauso in der Apotheke. Also um Gottes Willen, ich will doch nicht eine PDA zu einem kleinen Apotheker machen, sondern der PDA einfach nur ein eigenes kleines Aufgabenfeld geben, wo sie einfach auch mal ihre Stärken alleine rausbringen kann. Und das können kleine, simple Sachen sein. Ich finde ja auch im Bereich, das ist ja auch so ein Riesenfass, so viele Fässer können wir gar nicht aufmachen, aber im Bereich der pharmazeutischen Dienstleistung, da finde ich, ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Ne? Da können wir noch ganz viel tun und machen. Da können auch noch ganz viel mehr Zusammenarbeit zwischen Apotheker und Ärzteschaft, zwischen Apotheker und Pflegeheim. Da ist noch ganz viel, finde ich, was getan werden kann. Aber Step by Step, alles gut. Aber da fallen dann auch wieder ganz viele Dinge ab, wo die PDA den Apotheker entlasten kann. Und damit meine ich keine Medikationsanalyse, um Gottes Willen. Also ich sehe eine Medikationsanalyse niemals bei einer PDA. Ja, niemals. Das muss ein Apotheker machen. Aber wenn ein Apotheker zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, der hat eine Medikationsanalyse gemacht, jetzt hat er auch den Kunden, der Kundin alles erklärt, wie was, wie wo eingenommen wird. Jetzt braucht die aber auch noch ein Inhalationsgerät und ein Blutdruckmessgerät. Und jetzt stellen wir uns vielleicht vor, die PDA würde Hausbesuche machen, würde überprüfen, ne? Nimmt er wirklich die Medikamente so, wie wir es gesagt haben, geplant haben? Inhaliert er oder sie so, wie wir es gesagt haben, gemacht haben? Also ich meine nur, ne? Es andere Bereiche. Nicht die PDA nimmt die Aufgaben des Apothekers weg, sondern wir schaffen weitere Aufgaben für die PDA, ne? Und können aber trotzdem auch den Apotheker entlasten.
Apothekerinnen und Apotheker auch Fehler in ihrer Kommunikation rund um die Scheinapotheke gemacht? Also es gab so Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass sie sich sehr verletzt gefühlt haben über die PDA. Es war halt insgesamt eine sehr schwierige Zeit, weil das schon so eine politische Forderung einer Apotheke ohne Apotheker war nie vorstellbar. Aber dass man manchmal vielleicht bei der Formulierung auch ohne Absicht etwas übers Ziel hinausgeschossen, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, also auf beiden Seiten. Ja, auf beiden Seiten. Es ist einfach ein sensibles Thema. Es ist auch alles ein bisschen hochgekocht. Das verstehe ich auch. Und auch ich musste mich hier und da bremsen. Es war einfach dieses, wissen Sie, wenn man in die Presse schaut, man hat immer nur Apotheker, Apothekerin, Apotheker, Apotheker. Man hat immer nur von Apotheker und Apothekerin gelesen. Und wir haben 68.000 PDA. Und wir haben 68.000 PDA, wo ganz viele von denen mit auf der Straße waren. Die waren als Team auf der Straße. Ich habe das selber hier in Erfurt erlebt. Und ich fand das unglaublich schön. Das war nicht nur PDA, das war auch PKA, das war auch Pharmazieingenieur. Und ganz besonders beeindruckend auf dem Anger, da war ein Bodendienstfahrer mit dabei. Ja? Und dieser Teamgedanke, ich bin persönlich wirklich jemand, der immer als Team denkt. Ja? Und so sollte es eigentlich auch in den Apotheken sein. Es muss immer dieser Teamgedanke da sein. Und ich glaube einfach, dass ganz viele PDA, das ging aber auch PKA so, das aber ich spreche jetzt mal, ne, aus Sicht auch vom BVPDA, weil wir kriegen ja dann auch die Rückmeldung. Und aus Sicht jetzt der PDA, da haben sich ganz viele, die haben dann irgendwie, also jeder spricht über Apotheker und Apothekerin, aber keiner spricht über uns. Wir kämpfen mit, wir sind mit laut, wir sind an eurer Seite, wir tragen alles mit, wir verstehen, wir können nicht mehr Geld fordern, wenn ihr nicht mehr Geld kriegt. Also ganz viel Toleranz seitens der PDA, ganz viel Kampfgeist seitens der PDA, aber in der Öffentlichkeit null Wertschätzung demgegenüber. Ne? Und ich glaube, dadurch ist das einfach hier und da so ein bisschen hochgekocht. Ne? Und da muss man schon auch immer mal ein bisschen aufpassen, finde ich schon klar, was die Kommunikation, ich merke ja jetzt selber, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe, dass ich auch immer manchmal aufpassen muss, wie ich was formuliere, weil wie Sie es halt gerade gesagt haben, ne? Manchmal sagt man auch einfach was ohne jeglichen bösen Hintergedanken, aber natürlich die Öffentlichkeit, da sind ein paar mehr Augen und Ohren, die da zuhören. Da muss man sicherlich auch manchmal auf die eine oder andere Befindlichkeit dann Rücksicht nehmen. Ne? Aber so im Großen und Ganzen, es fehlt tatsächlich so ein bisschen an Wertschätzung halt einfach. Das war ja wirklich so das Wort des Jahres, würde ich fast sagen. Und jeder hat es gleichermaßen für sich gebraucht, ne? Also die Apothekerschaft oder die Institution Apotheke, aber eben auch die PDA. Aber mir war halt einfach immer wichtig, dass wenn in der Öffentlichkeit halt über Apotheke, Apothekeleit, Apotheker und alles so gesprochen wurde, dass immer die PDA nicht vergessen wird. Weil die gehört für mich dazu. Diese Einheit Apotheke, da gehört die PDA mit rein, da gehört die PKA mit rein, da gehört leider bald nicht mehr der Pharmazieingenieur mit rein. Das finde ich schade, ne? Also den hätte es ja für mich weitergeben können. Aber der Beruf läuft leider aus. Aber egal, und auch die Bodendienstfahrer, die gehören da alle rein. Wenn die nicht alle so super toll zusammenarbeiten würden, wie ich das hier manchmal erlebe in den Apotheken, dann würde dieses ganze Konstrukt nicht funktionieren.
Die letzte Frage zu dem Themenkomplex, Sie haben es ja angesprochen, das finanzielle Problem ist einfach da, sehr stark in den Apotheken, zwangsläufig auch bei dem Thema PDA und ohne da eine gewisse Attraktivität zu haben, wird es schwierig, diesem Mangel zu begegnen. Wie lösen wir denn das Problem?
Tja, das ist wirklich eine gute Frage. Ja, manche Sachen sind aber, wie gesagt, also manche Sachen sind vielleicht auch gar nicht nur über dieses Finanzielle zu lösen. Also es geht, glaube ich, gar nicht wirklich nur um dieses Finanzielle, sondern manchmal würde es wirklich einfach gut tun, wenn man bestimmte Aufgaben zugetragen werden bekommen könnte, ohne dass, soll ich denn sagen, es gibt einfach so bestimmte Sachen, da fühlt sich eine PDA nicht wertgeschätzt, weil sie sich halt denkt, Mensch, ich komme jetzt hier richtig doof vor, dass ich für alles eine Unterschrift mir holen muss. Für Kleinigkeiten. Ich rede jetzt nicht, um Gottes Willen, ich rede jetzt hier nicht von wichtigen Dingen. Es ist ja ein Assistenzberuf. Das weiß ich, wenn ich diese Ausbildung mache, weiß ich, ich lerne einen Assistenzberuf. Ja? Und da müssen wir nicht drüber reden, dass ich dann damit auch unter Aufsicht eines Apothekers oder einer Apothekerin arbeite. Darum geht es mir nicht. Aber es gibt schon so kleine Sachen. Ich darf eine Rezeptur herstellen, ich darf mir alle Substanzen dazu suchen, aber ich brauche dann eben für bestimmte Kleinigkeiten, immer für die ganzen Zwischensteps, dann nochmal eine Unterschrift. Und das ist vielleicht auch sowas, ne, wo man sich halt sagen könnte, ach Mensch, ich bin PDA, ich habe hier vielleicht auch schon in meinen 20 Jahren Berufserfahrung, habe ich schon so und so viele Ringversuche mitgemacht, ja. Und trotzdem bin ich jetzt hier noch der Döpsel, der sich hier für jeden Einzelnen, vielleicht sowas, ne, sowas macht auch Wertschätzung aus. Das ist ja gar nichts jetzt, was Wertschätzung seitens des Apothekers, das sind ja nun mal beruflich festgelegte Dinge. Aber die kann man ja lockern, die kann man ja lösen, die kann man ja ändern. Ne? Also das wäre eine so eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist aber auch wirklich innerhalb des Teams. Für mich gehört da einfach auch der Apothekenleiter, die Apothekenleiterin. Die müssen einfach, also das setze ich zumindest einfach wirklich tatsächlich voraus, die müssen einfach schauen, dass es dem ganzen Team gut geht. Und da gehört eine gute Mitarbeiterführung dazu. Das kann nicht jeder einfach so. Das verstehe ich auch. Aber es gibt auch heutzutage für alles Hilfen. Und ne, also man kann ja, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, wenn das Team harmonisch ist, das merkt man auch in den Gesprächen. Ich habe auch auf den Protesttagen, ich habe viel mit den Teams gesprochen. Und die harmonisch sind, die jammern auch gar nicht so viel über alles.
Damit müssen wir das Thema erstmal beenden. Wir hoffen, wir bekommen ja bald eine neue Gesundheitspolitik sowohl im Land und Bund und hoffen, dass in dem Bereich auf jeden Fall, was die finanziellen Voraussetzungen für die Apotheken, dass sich da etwas bewegt, dass das vielleicht auch Anschub gibt, dahingehend etwas zu ändern, und die strukturellen Sachen kann letztendlich nur jede Apotheke für sich genau analysieren und dort auch Lösungen finden. Eine Lösung haben Sie gefunden im Bereich der sozialen Medien. Das scheint Ihnen sehr zu gefallen. Ja. Die Apotheken-Anja ist sehr präsent auf Instagram. Wann fing denn das an, dass Sie gesagt haben, das ist was für mich, das mag ich? Das war so schrittweise?
Das war wirklich so schrittweise. Ich habe dann einfach irgendwie dann mal gedacht, mein Mann hatte schon einen Instagram-Account, ich hatte gar keinen. Ne? Ich hatte ein bisschen Facebook, aber mehr habe ich gar nicht. Und dann habe ich mich dann auch mal angemeldet, habe mal so durchgeguckt, habe mal geschaut, und dann, ich finde, das hat einfach immer schön, wenn man interaktiv mit, also ich finde soziale Netzwerke toll, wenn man sie richtig nutzt. So, und ich wusste einfach nicht, wie man sie nutzt. Und dann habe ich halt mich so nach und nach daran geschlichen, muss ich jetzt mal sagen. Ne? Ich fand es einfach toll, wenn ich in Apotheken war und wir haben ein schönes Foto gemacht, haben das mal gepostet. Ne? Fand das irgendwie halt schön. So fing das an. Also mit kleinen Fotos fing es an. Und dann habe ich mir nach und nach angetastet, irgendwelche Themen vielleicht auch aufzuarbeiten, dass man, ich wusste auch noch nicht so richtig, wo die Reise hinging. Ne? Also will ich jetzt die Apotheken an, ja, der Name, das muss man vielleicht dazu sagen, der kommt ja dadurch, dass ich halt bei uns im Freundeskreis bin ich halt eigentlich die Apothekentante. Aber das fand ich jetzt halt, ne? So, und dann, das ist immer, wenn irgendeiner im Freundeskreis ein Problem hat, ne, dann wird die Apotheken an ja angerufen. Ne? Oder ich kriege eine Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht. Und so fing das an, dass ich halt irgendwie gedacht habe, Mensch, man kann ja mal so kleine Themen, es gibt keine Beratung über Instagram, Punkt. Also da tue ich auch nie, wenn mich da jemand anschreibt oder irgendwas, ich sage immer nein, also Apotheke vor Ort, nicht ich. Aber man kann doch so kleine Themen zum Anregen, kann man ja schön aufarbeiten. Und das war so die erste Idee. Dann war wieder, ach Mensch, aber die mit den Apotheken was zusammen zu machen, ist ja auch toll. Und dann kochte aber dieses ganze Berufspolitische auf einmal hoch. Das kam ja trotzdem mehr oder weniger. Der Karl Lauterbach hat uns da ja trotzdem auch alles so ein bisschen, nicht, dass es vorher keine berufspolitischen Themen gab, um Gottes Willen, aber es gab ja diesen Tag X, und dann kochte es hoch. Und da kochte es dann auch in mir hoch, dass ich gesagt habe, nee, ich habe nämlich gemerkt, im Freundes-, Verwandten-, Bekanntenkreis, die haben das alle am Anfang gar nicht mitgekriegt. Jetzt die letzten Protesttage, ja, da wusste die Öffentlichkeit ganz viel. Aber ganz am Anfang, wenn sie sich an den ersten Protesttag, auch da war ich im Übrigen hier mit auf dem Anger und habe ja viel mitgeredet und die wussten alle gar nicht so richtig, die haben uns alle angeguckt. Ne? Wir mussten ganz viel erklären. Und das habe ich dann auch über Instagram mitgemacht, ne? Dass ich ganz viel erklärt habe, wieso, weshalb, warum, das unterstützt habe. Och, und dann, es kam so eins zum anderen. Ich habe mich dann in den ersten Videos versucht und dann am zweiten Video. Und jetzt ist das irgendwie so, ja, so ein Kauderwelsch aus, ich spreche zu dem PDA, ich spreche über die Apotheke, ich spreche zum Endverbraucher, ist es so ein Kauderwelsch.
Was ist das Ding mit dem Wasser? Wie ist es dazu gekommen? Ja. Also ich bin ja immer sehr dankbar regelmäßig, wenn ich da vorbeigucke, denke ich dran zu trinken. Aber wo kommt das her?
Ja, das ist also dieses betreute Wassertrinken, das ist tatsächlich daraus entstanden, das sind die ganz kleinen Dinge, die uns ganz viel Beratungsenergie in der Apotheke kosten, weil wir immer versuchen, unseren Kunden, also welches Krankheitsbild gibt es schon, wo man nicht genug Wasser trinken müsste? Ne? Also eigentlich bei allen unseren Patienten sagen wir immer, nehmen Sie Ihre Tablette mit ganz viel Wasser. Oder bei deren der Krankheit ist es wichtig, dass Sie viel Wasser trinken. Und immer so, ja, ja. Und wir wissen bei unseren älteren Patienten, wissen wir ganz genau, also da brauche ich ja nur an meine Oma Carla denken. Gell? Wenn die mir sagt, sie hat was getrunken, dann haben ihre Lippen gerade mal so das Wasser berührt. Ja. Und einem selber fällt das aber wirklich auch manchmal schwer. Ne? Also 2 Liter Wasser am Tag trinken, das klingt zu simpel. Und es gibt bestimmt Menschen, denen fällt das super einfach. Die machen das einfach so. Aber es gibt ganz viele, man vergisst es. Man vergisst es, genau. Er greift gleich zum Wasser. Genau, auf ihre Gesundheit. Man vergisst es einfach. Und ich dachte mir, Mensch, irgendwie, wenn ich das in die Köpfe reinkriegen könnte, ne, dass wir uns einfach alle gegenseitig immer ans Wasser trinken, mit irgendwie mit ein bisschen Spaß, mit ein bisschen Humor. Ich bin ja schon eine, die auch selber gerne lacht. Und so ist das irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich auf betreutes Wasser trinken, weiß ich dann gar nicht. Ich habe nur gedacht, ich will Wasservideos machen.
Als Frau auf Instagram, wie ist das? Muss man viel blockieren und löschen oder geht das?
Nö, das geht tatsächlich. Also ich habe wirklich, ist völlig okay.
Instagram lebt ja so ein bisschen davon, auch so einen Einblick in sich selbst zu liefern. Also, und man kommt dann zwangsläufig auch so ein bisschen ins Private. So, das kratzt immer mal dran, selbst bei Fotos oder wie auch immer. Das scheuen sie nicht so.
Also ich tue ja auch immer mal über die Storys zum Beispiel was Privates halt posten. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, weil ich schon auch finde, man soll mich ja trotzdem auch als Mensch mitsehen. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht einfach, was weiß ich. Klar, ich bin jetzt die Bundesvorsitzende vom BVPDA und auch die Apotheken an, ja, aber ich bin doch einfach nur ein Mensch wie alle anderen auch. Und ich finde das auch niedlich, wenn man kann doch so bestimmte Alltagssituationen auch einfach mal mit der Menschheit heilen, damit man auch einfach, wie gesagt, wir sind alle so völlig unperfekt, ne? Das ist wie, wir können jetzt die kleine Geschichte erzählen von heute. Ich kam hier heute zu spät zum Podcast, ne? Ich kam einfach zu spät. Ich kam so viel zu spät, ich konnte jetzt nicht mal ein Foto machen, dass ich zu spät kam. Ich hätte es gerne in die Story gepackt. Ich kam einfach zu spät, weil ich in die falsche Straße gefahren bin, ne? Und dann stehst du da wie so ein Eumel und denkst dir, mein Gott, wo bist du denn hier nur? Aber das sind doch menschliche Sachen. Also das ist, also auch ich bin nicht perfekt. Ich komme auch mal zu spät. Bei mir zu Hause sieht es auch mal aus, wie bei, früher hat man mal gesagt, Hempels unterm Sofa. Ne? Ich tue auch mal, ja, was weiß ich, neulich ist mir was runtergefallen. Ich will damit eigentlich nur zeigen, wir sind alles Menschen. Egal, ob du jetzt einen professionellen Instagram-Account hast oder da irgendwie irgendeine Vorbildfunktion oder was weiß ich was. Ich habe jetzt nur 2000 Follower. Aber also was heißt nur, ich freue mich über jeden Einzelnen. Ne? Ich bin wirklich dankbar und freue mich über jeden Einzelnen. Aber ich meine nur auch bei den großen Profilen. Es tut immer mal gut, wenn du dann siehst, das ist nicht irgendeine Maschine, die diese Beiträge erstellt, sondern es ist einfach nur ein Mensch, der halt Spaß und Freude daran hat, Videos oder Beiträge zu machen.
Das haben sie ganz offensichtlich. Deswegen würde ich natürlich den Link zu ihrem Account mit in die Sendungsnotizen packen. Und damit sind wir schon Abschluss der Aufnahme. Die letzte Frage ist bei einem Podcast, der Dein Rezept fürs Leben heißt, was Sie den Hörerinnen und Hörern vorschlagen würden oder mitgeben wollen als Ihr Rezept fürs Leben.
Mein Rezept fürs Leben. Dann machen wir das einfach mal ganz, ganz wortwörtlich. Ich würde 500 Gramm Empathie nehmen, einen großen Esslöffel Optimismus, einen kleinen Teelöffel Humor, der darf mir nicht fehlen, und das dann schön zu einer homogenen Masse verarbeitet. Und vielleicht braucht es aber auch manchmal eine Prise Mut, vielleicht braucht es auch manchmal eine Prise Kampfgeist. Das kann man ja immer ein bisschen individuell anpassen. Aber ich glaube, so Empathie, Optimismus und auch ein bisschen Humor, sowas kann niemandem von uns schaden.
Frau Zierath, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ganz herzlichen Dank für Ihr unglaublich großes Engagement. Und wie gesagt, alle Informationen rund um meinen heutigen Gast, um den Instagram-Account, um die Tätigkeit des BVPDA findet ihr in den Sendungsnotizen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.